So wollen wir bitten, Vater, dass du jetzt zu uns sprichst durch Andreas, dass du uns dein Wort aufschließt. Amen.
Ganz herzlichen Dank für die Lieder. Liebe Gemeinde, ich habe Angst vor Spritzen. Und das ist so, dass die Vorstellung, wenn so kalter Stahl durch meine Haut dringt, in meine Venen, führt dazu, dass ich manchmal allein bei dem Gedanken umkippe oder auch kollabiere. Und das hat schon zu unangenehmen Situationen geführt. Und so habe ich Strategien entwickelt, solche Situationen zu meiden, wo so etwas passieren könnte. Das bedeutet aber unterm Strich, dass wahrscheinlich mein Tetanusschutz gleich null ist. Meine Frau mahnt immer wieder mal an, dass ich den erneuern müsste, aber es ereignet sich halt nicht. Und so lasse ich auch nötige, also ich bin kein Impfgegner, so lasse ich auch nötige Vorsorgeuntersuchungen manchmal aus oder schiebe sie so lange hinaus, bis es dann wirklich nicht mehr geht oder meine Frau mich anmeldet und dann ich hin muss. Ja, man nennt das auch Phobie, glaube ich. Gibt es vielleicht noch jemanden, dem es ähnlich geht? Es sind wenig, aber wir sind nicht alleine. Ich dachte schon, ich bin der Einzige, dem es so geht. Man nennt diese Dinge Phobie, aber es gibt auch Leute, die haben zum Beispiel Angst vor Spinnen, also Spinnenphobie, oder vor weiten Plätzen, vor Fahrstühlen, vom Fliegen. Also da gibt es eine ganze Menge an Phobien. Und dieses Wort Phobie kommt aus dem Griechischen und ist einer meiner Lieblingsworte. Das heißt Phobos. Da merkt man schon gleich, da stimmt irgendwas nicht. Phobos, die Furcht, die Angst. Es geht heute in der Predigt ein wenig um Furcht, aber nicht nur zum Glück. In dem Predigtext bezieht sich die Furcht nicht auf Bekannten. Ich weiß ja, wenn ich gestochen werde, was kommt. Also ich habe keine Lust zu kollabieren, deshalb meide ich das, wahrscheinlich. Aber hier bei dieser Furcht im Predigtext geht es eben um Angst, um Furcht vor Neuem, vor Unbekanntem, vor dem, was man so nicht kennt. Und bevor ich zum Predigtext komme, möchte ich mich ein bisschen befassen mit der Furcht der Jünger. Im Predigtext geht es ausnahmsweise mal nicht um die Furcht der Jünger, sondern um die Furcht von anderen Leuten. Im Johannes 20, Vers 19 steht, die Jünger hatten dort, wo sie waren, die Türen aus Furcht, aus Phobos, vor den Juden verschlossen. Da trat Jesus in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen. Die Zeit der Jünger nach dem Tod Jesu war von Furcht geprägt vor den Juden und das hatte auch konkrete Gründe. Sie konnten sich ausmalen, dass wenn sie sich outeten als Jünger Jesu, dass ihnen das Gleiche bevorstand wie das, was Jesus erlebt hat. Gefangennahme, Folter, ungerechte Gerichtsverfahren, eventuell sogar der Tod. Das heißt, die Furcht der Jünger war durchaus begründet und deswegen verschließen sie die Türen. Und dann kommt ja Pfingsten, das wir vor 3 Wochen gefeiert haben. Und das Faszinierende an Pfingsten finde ich, dass der Heilige Geist den Jüngern sozusagen die Möglichkeit nimmt, weiter ihre Furcht zu pflegen. Denn der Heilige Geist schafft eine Öffentlichkeit, die sie sich so nicht ausgesucht haben. Wie ein Rauschen entsteht dort an dem Platz, sich versammelt haben. Es erscheinen Feuerzungen und der Heilige Geist erzeugt eine Öffentlichkeit. Die Leute strömen zusammen und wollen wissen, was geht hier vor. Wie gesagt, die Jünger können sich mit ihrer Furcht gar nicht mehr befassen, sondern sie müssen Stellung beziehen. Und so nimmt sich Petrus ein Herz und macht etwas, was so für mich auch echt eine Herausforderung wäre. Er hält seine erste Predigt ohne Konzept, ohne Vorbereitung, ohne Memorieren und so weiter und so fort, sondern legt einfach los und erklärt den Leuten, die dort stehen, was es mit diesem Heiligen Geist auf sich hat, wer Jesus ist, dass er wiederkommen wird, was Jesus gesagt hat, was er gelehrt hat. Und am Ende ruft er sogar die Zuhörer auf, sich zu Jesus zu bekehren, sich taufen zu lassen und den Heiligen Geist zu empfangen. Also das ganze Programm bringt er ohne Vorbereitung den Leuten näher. Und am Ende dieser Pfingstpredigt, als 3000 darauf reagieren, dort schreibt Lukas folgende Notiz. Und jetzt schauen wir uns die Folie, die einzige Folie an. Sie aber, als heißt die, die zum Glauben gekommen sind, die Jünger, hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Und Furcht erfasste alle. Viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel, alle Glaubenden aber hielten zusammen und hatten alles gemeinsam. Güter und Besitz verkauften sie und gaben von dem Erlös jedem so viel, wie er nötig hatte. Einträchtig hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in ihren Häusern. Sie aßen und tranken in ungetrübter Freude und mit lauterem Herzen, priesen Gott und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Der Herr aber führte ihrem Kreis Tag für Tag neue zu, die gerettet werden sollten. Fast überliest man ja diese ganz, ganz kurze Notiz. Furcht erfasste alle. Phobos steht dort. Und mit alle meint Lukas an dieser Stelle die Einwohner Jerusalems. Und man sieht, dass sich die Verhältnisse in Jerusalem schlagartig durch die Kraft des Heiligen Geistes verändert hat. Nicht mehr die Jünger fürchten sich vor den Jerusalemern, vor den Juden, sondern die Jerusalemer, die Juden fürchteten sich vor dem, was da an Neuem entstanden war. Und dieses Neue möchte ich mit euch heute etwas näher angucken. Wovor hatten die Juden Furcht? Man liest ja relativ schnell, oder nein, zunächst ist man ja mal beeindruckt, boah, 3000 Leute bekehren sich und wollen sich taufen lassen oder lassen sich taufen. Aber wenn wir uns das mal vorstellen, also jetzt im Dom zu Aachen, im Hohen Dom zu Aachen, der neue Bischof predigt, 3000 Leute bekehren sich und wollen sich taufen lassen. Im Dom geht das nicht mehr, das ist einfach, hat keinen Platz, gehen wir also zum Hangeweiher hin. Wenn wir hier taufen, rechne ich immer 5 Minuten pro Taufe, also das muss man so ein bisschen machen, damit wir wissen, ob der Gottesdienst auch nicht zu lang wird. Rechnen wir 5 Minuten. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe auch gerechnet. Wenn man für die Taufe eines Menschen 5 Minuten braucht, braucht es 250 Stunden Taufe am Stück bei 3000 Menschen. Wenn wir davon ausgehen, dass die 12 Apostel parallel taufen, also nur die 12, tauft jeder ununterbrochen mehr als 20 Stunden. Ist das richtig? Hä? Ja, ich habe es mit Taschenrechner gemacht. Was ist der Effekt? Also man liest das so, 3000 Leute ließen sich taufen, wurde zur Gemeinde hinzugetan. Der Effekt ist doch, sowas kann in einer Stadt wie Aachen mit 250.000 Einwohnern nicht verborgen bleiben und in Jerusalem schon mal gar nicht. Also da gab es wenig Wasser. Das ist also irgendwie aufgefallen. Und ich glaube halt, dass jeder in Jerusalem irgendeinen hatte, kannte, der sich hat taufen lassen. Und so war die Taufe von 3000 Leuten ein echtes Gesprächsthema. Dann könnte man sagen, okay, vor der Taufe hatten sie vielleicht noch nicht so viel Angst, die Jerusalemer, aber dann verhielten sich ja diese 3000 plus die Jünger irgendwie neu. Was tun sie eigentlich? Lukas schreibt, dass die relativ häufig sich trafen, und zwar Tag für Tag für Tag für Tag. Mal im Tempel, mal in den Häusern. Und in dem Tempel, weil der Tempel eben der zentrale Platz in Jerusalem war, konnte das nicht verborgen bleiben. Wenn auf einmal 3000 Leute und mehr als 3000 Leute sich an einem Platz treffen, quasi so eine Art Demo. Aber die machen auch etwas. Für uns sind die Dinge, die sie neu machen, bekannt. Ich will nicht sagen olle Kamellen, das stimmt nicht. Sie halten fest an der Lehre der Apostel. Das ist neu. Sie halten fest an der Gemeinschaft, sie halten fest beim Brechen des Brotes, also am Abendmahl, und sie halten fest am Gebet. Diese vier Dinge zum Beispiel waren neu. Auf einmal fangen Zöllner, Fischer, Handwerker, einfache Leute an, aus dem Alten Testament, aus der jüdischen Bibel zu lehren. Sie lehren über Jesus. Sie unterrichten mehr als 3000 Glaubensanfänger. Wer hat ihnen das erlaubt? Wer befähigt sie dazu? Wer hat sie ausgebildet? Das war ungewöhnlich, das war neu und das machte den Jerusalem irgendwie Angst. Da passiert was. Sie feiern das Abendmahl. Die Jünger führen ein neues Fest ein, wo sie die Gegenwart Jesu feiern. Das war neu, das gab es vorher nicht. Wir kennen das, wir feiern das einmal im Monat. Und offensichtlich beten die Jünger, die Gläubigen, in einer Art und Weise, wie das auch nicht bekannt war. Sie haben das sich bei Jesus abgeguckt, sie sind von Jesus unterrichtet worden und diese Art zu beten ist neu. Und es scheint so zu sein, dass sie es gerne machen. Also nicht so die Dinger, die sie zur Pflicht hatten. Wer erlaubt ihnen das? Wer befähigt sie dazu? Wenn man sich vorstellt, dass das alles neu ist, so glaube ich, dass Lukas mit diesem Text uns sozusagen einen Einblick gibt in eine Art Labor. Der Heilige Geist und die neuen Gläubigen, die Jünger, probieren neue Sachen aus. Sie experimentieren. Sie versuchen etwas, was es bis dahin so noch nicht gegeben hat. Und insbesondere fällt auf allen in Jerusalem, dass da etwas an neuer Gemeinschaft entstanden ist, was es so bisher nicht gegeben hat. Das griechische Wort, was dort steht, heißt Koinonia. Ist nicht nur eine Jazzformation, sondern bedeutet Gemeinschaft. Für dieses Wort Koinonia gibt es im Alten Testament keine wirkliche Entsprechung. Was ist mit Koinonia gemeint? Wir übersetzen mit Gemeinschaft, aber eigentlich ist das zu kurz übersetzt. Es ist eigentlich die Vorstellung, dass man aneinander Anteil nimmt und gibt. Das heißt, man ist so nah beieinander, das ist ja auch hier täglich, sehen Sie sich, man ist so nah beieinander, dass man mitkriegt, was passiert bei dem anderen eigentlich? Warum sieht der heute so blass aus? Warum knurrt der Magen? Oder warum kommt er nicht? Warum sieht er so traurig aus? Das nehmen die Leute wahr und tauschen darüber aus. Es entsteht eine neue Gemeinschaft, eine Koinonia, eine gegenseitige Teilhabe. Und die Jerusalemer wundern sich, dass das irgendwie funktioniert zwischen gebildeten und ungebildeten Menschen, zwischen Reichen und Armen, zwischen Witwen und Waisen und Familien, Singles und so weiter. Und das flößt den Jerusalemern, als sie das beobachten, weil es eben auch in der Öffentlichkeit stattfindet, zunächst einmal Furcht ein, Phobie, Phobos. Und jetzt mache ich uns ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, wie es bei euch gegangen ist, als ihr das Stichwort gehört habt. Ich lese mal besser vor. Können wir nochmal die Folie sehen, Dirk-Johann? Und zwar auf die Verse 44 und 45. Lukas lässt es nicht dabei zu sagen, die hielten fest an der Gemeinschaft, sondern er schreibt, alle Glaubenden aber hielten zusammen und hatten alles gemeinsam. Güter und Besitz verkauften sie und gaben von dem Erlös jedem so viel, wie er nötig hatte. Alle Glaubenden aber hielten zusammen und hatten alles gemeinsam. Unter Umständen kann ich mir vorstellen, mein Rad zu verleihen. Also da würde es bei mir schon anfangen. Also was löst diese Beschreibung, ihr nennt es einfach mal Gütergemeinschaft, was löst das bei euch auf? Ihr müsst jetzt nicht antworten, ich gebe ein paar Vorschläge und ihr könnt innerlich in eurem Herzen mal so einen Haken dran machen oder ein Kreuzchen machen. Begeisterung, Misstrauen oder Skepsis, Furcht oder Befürchtung, die Frage, würdest du dabei mitmachen? Ich lasse diese Fragen jetzt mal ganz schwer auf der Versammlung ruhen. Es ist interessant, wenn man so guckt, was zum Thema Gütergemeinschaft alles geschrieben wird. Aber vieles wissen wir halt nicht, sondern wir sehen einfach, es ereignet sich. Jesus hat das seinen Jüngern nicht befohlen, die Apostel ordnen es nicht an, sondern hier wird so beschrieben, als ob so der Heilige Geist die Herzen der Menschen dazu befreit, Gütergemeinschaft zu üben. Er ermöglicht das in ihren Herzen. wenn man so diese Atmosphäre dieses Textes liest, dann hat man den Eindruck, die machen das irgendwie sogar gerne. Der Heilige Geist setzt das Verlangen in ihnen frei, mit dem eigenen Vermögen den anderen Geschwistern zu helfen. Zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, war diese Gütergemeinschaft wichtig und nötig. Sie geschah in der Kraft und durch die Wirkung des Heiligen Geistes in Zusammenarbeit mit den Gläubigen. Wenn der Heilige Geist niemand findet, der mitmacht, dann funktioniert es nicht, dann entsteht nichts Neues. Aber diese Gütergemeinschaft ist für mich so ein Zeichen dieser Experimentierfreudigkeit in diesem Anfang der Gemeinde. Dass er da Sachen lostritt, die offensichtlich total wichtig sind, dass da eine Gemeinschaft entsteht, die zeichenhaft hineinwirkt in diese Stadt. Wenn man in die Kirchengeschichte hineinschaut, dann hat diese Gütergemeinschaft ihre Zeit und eben auch ihr Ende. Es gibt nirgendwo einen Text im Neuen Testament, wo gesagt wird, oh, das müssen wir aber wiederbeleben. Und Paulus fordert es nicht ein, nirgendwo. Und in der Kirchengeschichte gibt es das interessante Phänomen, wie wir Menschen manchmal halt so sind. Wenn es Aufbrüche gibt, dann hat oft dieser Apostelgeschichte 2 Text eine Rolle gespielt. Und dann haben die Leute diese Gütergemeinschaft und gedacht, ah, der Geist wirkt unter uns, also müssen wir wieder Gütergemeinschaft einführen. Und ich sage euch, wenn man die ganzen Projekte durchguckt, ist es immer gescheitert. Entweder wurde es mit großem Zwang durchgesetzt und mit Ungerechtigkeiten, oder es dauerte nicht lange, dann war das zu Ende. Also eine befristete Sache, ein befristetes Experiment, was der Heilige Geist mit den Jüngern gemacht hat. Also, ich habe nicht vor, keine Angst, keine Furcht, keine Phobos, ich will keine Gemütergemeinschaft bei uns einführen, aber ich will Mut machen, dass wir dem Heiligen Geist in unserer Gemeinde, auch in unserem Herzen, Raum geben, mit uns wieder experimentieren zu lassen. Dass er Platz bekommt, mit uns Dinge zu entwickeln, auszuprobieren. Mit der Gütergemeinschaft damals begegnet der Heilige Geist einer sozialen Not, die es gab. Kann man mal ein bisschen ausführlicher was zu sagen, will ich aber heute nicht machen. Und es war für seine Zeit total richtig. Heute sieht die Not wahrscheinlich irgendwie anders aus. Oder die Herausforderungen, die die Gesellschaft mit sich bringt, sehen anders aus. Und ich kann mir vorstellen, dass der Heilige Geist auch dazu Ideen hat, Dinge zu entwickeln, die es bisher nicht gibt. Mit uns, dazu braucht er uns. Weiß ich habe mal gehört, dass die Regierung in England ein Ministerium eingeführt hat gegen die Einsamkeit. Einsamkeit ist so ein Thema, wo es Möglichkeiten gäbe, dass der Heilige Geist neue Wohnformen bei uns in Gang bringt. Zum Beispiel. Es gibt in diesem Text Dinge, wo Lukas ausdrücklich sagt, daran hielten die Gläubigen fest. Und es gibt Dinge, die gehen zu Ende. Über die Dinge, an denen man festhält, kann man irgendwann anders mal sprechen. Aber ich möchte festhalten, dass hier am Anfang der Gemeindebewegung der Heilige Geist experimentieren will, neue Projekte ins Leben rufen will. Er will Sachen ausprobieren und er braucht die Jünger, dass sie mitmachen und sie tun es. Sie spüren, wo es langläuft und machen mit und erzeugen Dinge, die in Jerusalem zunächst einmal wirklich Furcht auslöst, vor diesem Neuen. Dirk Jürgen, können wir vielleicht noch mal den letzten Teil der Folie zeigen, bitte. Nee, die ganze Folie, ich lese dann die letzten beiden Verse vor. Einträchtig hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf, brachen das Brot in ihren Häusern, sie aßen und tranken in ungetrübter Freude und mit lauterem Herzen und priesen Gott. Mit der Gunst lasse ich mal weg. Ich finde, diese Verse beschreiben ein Klima, das in dieser großen Gemeinde entstand. Hat die Leute den Eindruck, die Leute sind sehr entspannt. Sie haben eine ganz tiefe Freude an Gott und aneinander. Das ist etwas, was der Heilige Geist wirkt. Freude an Gott, Freude aneinander. Und ich glaube, es ist auch für uns nicht unwichtig, in welchem Klima wir Gemeinde, wie wir als Gemeinde Gemeinschaft erleben. Wenn Druck auf mir lastet, etwas zu tun, oder Zwang, wenn ich mich hinquälen muss in die Gemeinschaft, wenn das quasi das Einzige ist, dann ist das irgendwie ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist nicht so richtig zum Zug kommt. Ich will nicht sagen, dass er abwesend ist. Der Heilige Geist ist nicht abwesend, er ist uns verheißen, er bleibt bei uns. Aber manchmal gebe ich ihm wenig Raum durch unterschiedliche Dinge. Ich finde, dieser Text ermutigt doch dazu, dass es nicht so bleibt, wenn du das spürst, wenn du eher so durch einen Zwang, durch ein Müssen bewegt werden musst, etwas zu tun, etwas auszuprobieren. Für mich ist dieser Predigttext so eine Art Prüfbogen. Ob wenn ich ihn lese, dass mir wünsche, dass so etwas bei mir auch wieder entsteht, dass ich Freude habe an der Gemeinschaft mit den anderen, Freude am Gott. Freude daran, mit dem Heiligen Geist Dinge auszuprobieren. Oder ist das etwas eher, was dir Furcht macht? Boah, bloß nicht, das ist mir zu hektisch, zu aufregend, ich will lieber in Ruhe gelassen werden. Vermisst du das, was dort beschrieben wird in deinem Leben, in unserer Gemeinde? Ich glaube, erst wenn wir unsere eigene Bedürftigkeit wahrnehmen, kann der Heilige Geist Neues tun, kann er wirken. Wenn ich keinen Bedarf spüre oder glaube, ich habe es nicht nötig, dann wird auch nichts passieren. Oder wenn ich andere dafür verantwortlich mache, dass mein geistlicher Zustand etwas flach ist, wird auch nichts passieren. Ich glaube, dann kann der Heilige Geist nicht so viel tun. Ich muss schon meine eigene Bedürftigkeit erkennen und auch Gott bringen. Und das in einem Gebet. Ich habe es mal so formuliert: Komm, Heiliger Geist, in mein Leben. Komm in mein Herz. Wirke in mir das, was du willst. Heiliger Geist, gib mir Mut, mich auf deine Experimente einzulassen. Lass mich deine Projekte, deine Experimente erkennen und auch umsetzen. Ohne Furcht vor Neuem, ohne Furcht vor dir. Amen. Vielleicht machen wir dann einen Augenblick Stille und singen dann das Lied.